Joseph Rayner Stevens, Prediger zu Stalybridge und die Bewegung der englischen Arbeiter im Jahre 1839. Malthus, Essay on the Principle of Population, zuerst erschienen im Jahre 1798, nahm an, dass die Bevölkerung der Erde sich bei vollkommen freier Entwicklung jedes Mal in 25 Jahren wenigstens verdoppeln, also in einer geometrischen Proportion wachsen würde. Dass dagegen die Subsistenzmittel in Betracht des jetzigen Zustandes der Erde und unter den günstigsten Umständen nur in einer arithmetischen Proportion gesteigert werden könnten. Die Bevölkerung würde sich also vermehren. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Die Subsistenzmittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In zwei Jahrhunderten würde sich die Population zu den Subsistenzmitteln verhalten wie 256 zu 9. In drei Jahrhunderten wie 4096 zu 13. Und in 2000 Jahren würde der Unterschied beinahe unberechenbar sein. Genug? Es würde schon bald das Bestehen der Menschheit unmöglich werden, wenn Krieg, Pest, Not und Tod die Bevölkerung nicht stets wieder mit den Subsistenzmitteln ins Gleichgewicht brächten. Hierauf gestützt erklärt Malthus das Laster wie das Elend für ganz herrliche Sachen, da sie die Bevölkerung, welche stets die Neigung hat, sich über ihre Subsistenzmittel hinaus zu entwickeln, wieder in die gehörigen Schranken zurückdrängen. Er erklärt den Versuch, die Not der Menschen durch Almosen zu erleichtern, für eine Torheit und für sehr gefährlich, da dies den ärmeren Teil der Bevölkerung verleite, sich auszudehnen, wodurch über kurz oder lang doch nur abermaliges größeres Elend herbeigeführt werde. Er erlaubt auch die Heirat nur einigen vom Schicksal Begünstigten und sagt wörtlich: Ein Mensch, der in einer Welt geboren wird, die schon besetzt ist, hat, falls ihn seine Familie nicht ernähren kann und die Gesellschaft seiner Arbeit nicht bedarf, nicht das geringste Recht auf irgendeinen Teil von Nahrung. Er ist zu viel auf der Erde. Bei dem großen Bankett der Natur hat man kein Kuvert für ihn gelegt. Die Natur befiehlt ihm, sich zu entfernen und zögert nicht, diesen Befehl selbst in Ausführung zu bringen. Ebenso heißt es am Schlusse des ersten Bandes wörtlich: Die stille, aber sichere Untergrabung des Lebens in großen Städten und Manufakturen, die engen Wohnungen und die unzureichende Nahrung vieler Armen lassen die Population die Summe der Subsistenzmittel nicht überschreiten und, wenn ich einen Ausspruch wagen darf, der gewiss anfangs sonderbar erscheinen wird, überheben uns der Notwendigkeit großer, verheerender Seuchen, um das Überflüssige zu zerstören. Hier ist nicht der Ort, weiter auf die malthusianischen Theorien einzugehen. Wir verweisen wegen einer gründlichen Widerlegung neuerer Zeit auf einen Artikel in den deutsch-französischen Jahrbüchern Friedrich Engels »Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie«, wo sehr richtig bemerkt wird, dass nach der Theorie des Malthus die Erde schon übervölkert sein würde, wenn auch nur ein einziger Mensch existierte und wo namentlich darauf aufmerksam gemacht wird, dass man bei dem Vergleich der Ausdehnung der Bevölkerung und der Subsistenzmittel bisher immer vergaß, in Betracht zu ziehen, einen wie großen Einfluss die Wissenschaft auf den Boden haben kann, wenn einst die Not den Menschen zwingen wird, sich vorzugsweise hiermit zu beschäftigen. Jedenfalls musste der herrschenden Klasse in der Gesellschaft der malthusianischen Bevölkerungstheorie sehr willkommen sein, da sie ja nicht allein zu beweisen suchte, dass Laster und Elend ganz vortreffliche Sachen seien, sondern auch noch die herrschenden Klassen dazu verpflichtete, das Laster wie das Elend fortwährend zu unterhalten, um dadurch einer Überbevölkerung vorzubeugen. Die herrschenden Klassen wurden in ihrem Kampfe mit dem Proletariat als einem gerechten und notwendigen bestärkt. Sie konnten sich jetzt vollständig dabei beruhigen, dass sie die ärmeren Klassen bestehlen, ihnen ihre Subsistenzmittel nehmen und sie dadurch ihrem Untergang entgegenführen. Mit einem Wort, die Theorie von Malthus war die wissenschaftliche Sanktion des Zustandes der heutigen Gesellschaft. In England, wo die Bevölkerungstheorie das Licht der Welt erblickte, machten sich die Konsequenzen dieser Theorie als solche zuerst auch öffentlich geltend, und zwar auf zweierlei Weise. Erstens durch das neue Armengesetz, durch den Poor Law Admonition Act, nachdem jetzt jährlich viele Tausende von Menschen von Staats wegen massakriert werden, und zweitens dadurch, dass man in einem Werke von Marcus öffentlich zum Kindermorde aufforderte. Sprechen wir zuerst von dem neuen Armengesetz, so müssen wir, um es ganz zu verstehen, zur Zeit zurückgehen, wo die Reformation in England ihren Anfang nahm. Die Geistlichkeit besaß damals 7/10 des Grundeigentums. Nicht weniger als 1140 religiöse Institute bedeckten das Land. Heinrich der VIII. Hob die Klöster auf, nahm ihr Eigentum in Beschlag und überließ sowohl die früheren Bewohner der Klöster als auch alle die, welche durch Geschenke und Almosen von der Geistlichkeit unterhalten wurden, ihrem Schicksal. Es dauerte daher nicht lange, dass der Pauperismus überall im ganzen Königreiche auf eine grässliche Weise ans Licht hervortrat. Alle Grafschaften waren voll von Vagabunden, Bettlern und Dieben. Unter der Regierung Elisabeths nahm dieser Zustand so sehr überhand, dass die Königin sich veranlasst sah, jene Unglücklichen, welche in Banden von vielen Hunderten plündernd das Land durchstrichen, mit immer größerer Strenge zu verfolgen. Nachdem alle möglichen Strafen versucht waren und viele Tausende den Tod erlitten hatten, sah man aber ein, dass auf diesem Weg dem wachsenden Unheil nicht zu steuern sei. Und Elisabeth entschloss sich zur Erlassung eines Armengesetzes, wonach die Einwohner der verschiedenen Gemeinden eine Taxe bezahlen für jede Gemeinde und für ihre Armen Sorge tragen mussten, indem sie die Arbeitsfähigen beschäftigen und die Alten und Kranken zu unterstützen hatte. Dieses Armengesetz der Elisabeth blieb bis zum Jahre 1834 in Kraft. Verfolgt man nun die Wirkungen, die es auf die Bevölkerung hatte, so springt es nur zu sehr in die Augen, wie jene Armentaxe, eben weil man nur durch sie dem Elende abzuhelfen gedachte, stets selbst, als sie bis zu einer fast unglaublichen Höhe gesteigert wurde, unzureichend blieb und nur dazu diente, eine immer größer werdende Klasse der Bevölkerung in fortwährender Armut zu erhalten. Die Angabe der Summen, welche jährlich zur Verwaltung des englischen Armenwesens nötig wurden, machte dies am deutlichsten. Im Jahre 1776 betrug die zur Unterstützung der Notleidenden in den Gemeinden bestimmte Summe 1.720.316 Pfund Sterling. 1801, bei einer Bevölkerung von 8.872.980, 4.078.891 Pfund Sterling. 1818, bei einer Bevölkerung von 11.978.875, 7.870.801 Pfund Sterling. 1833 betrug die Taxe über 8 Millionen Pfund Sterling, Schottland und Irland nicht einbegriffen. 1831 wurden 1.276.620 Arme unterstützt, sodass also auf 8 Individuen jedes Mal ein Armer kommt. Als man nach einer Untersuchung im Jahre 1833, die das neue Armengesetz vorbereitete, diese Resultate vor Augen hatte, sah man endlich ein, dass mit dem Almosengeben dem Elend nicht abgeholfen sei. Anstatt aber eine Änderung jener unglücklichen Zustände in einer allgemeinen Reform der ganzen Gesellschaft zu suchen, schlug man jetzt plötzlich von dem einen Extrem in das andere über. indem man, statt wie früher ungeheure Almosen zu geben, fortan keine mehr gab oder sie wenigstens nur unter solchen Bedingungen verabreichte, dass es der größte Teil der armen Bevölkerung Englands vorziehen musste, lieber zugrunde zu gehen, als sich nach der neuen Methode vom Gouvernement behandeln zu lassen. Gerade herausgesagt, das Gouvernement, um das Land von einer drückenden und stets steigenden Taxe zu befreien, folgte im Jahr 1834 dem Rat des gelehrten Malthus, der ja schon am Ende des verflossenen Jahrhunderts erklärt hatte, dass alles Almosenwesen Torheit sei, dass man dem Elende gar nicht zu steuern habe, da es in Gottes Weltregierung durchaus notwendig sei, notwendig, um stets den überflüssigen Teil der Bevölkerung aus dem Weg zu schaffen. Die Amendment Bill, die Änderung des alten Armengesetzes oder vielmehr das ganz neue Armengesetz, wurde vom Parlamente entgegengenommen. Die Folgen dieser Maßregel, welche eben nichts anderes zum Zweck hatte, als statt wie bisher die Armen zu unterstützen, sie jetzt zu vertilgen, zeigten sich schon 2 Jahre nach Einführung des neuen Gesetzes, in dem sich die Armentaxe um fast 4 Millionen Pfund Sterling verminderte. Die Taxe, welche im Jahre 1818 durchschnittlich 13 Schilling 2 Pence pro Kopf betrug, war im Jahre 1837 bis auf 5 Schilling 10 Pence herabgesunken. Das neue Armengesetz besteht darin, dass nicht wie früher die Unterstützung der Armen jeder Gemeinde überlassen ist, sondern dass jetzt etwa 20 Gemeinden jedes Mal eine Vereinigung bilden, die durch einen Verwaltungsrat, der sich wöchentlich einmal versammelt, das Armenwesen besorgen lässt, doch so, dass dieser Verwaltungsrat noch unter der Kontrolle der Zentralkommission von Somerset House steht. Diejenigen, welche auf Unterstützung Anspruch machen, haben sich auf dem Büro des Verwaltungsrates Board of Guardian zu melden, erhalten aber nicht, wie unter dem alten System, eine Geldunterstützung, um der augenblicklichen Not ein Ende zu machen, sondern, je nachdem der Revealing Officer ihre Not als wahr und erschrecklich befunden hat, die Erlaubnis, sich in das Arbeitshaus Workhouse zu verfügen. Diese Arbeitshäuser, deren jede Union eins haben muss, bilden gewissermaßen die Basis des ganzen neuen Systems. Ihre Einrichtung ist derart, dass Alte, Kranke und Waisen gut darin verpflegt werden können, dass dagegen allen Arbeitsfähigen der Aufenthalt im höchsten Grade verleidet wird. Dieser letzte Umstand soll dazu dienen, den größten Teil der armen Bevölkerung im eigentlichen Sinne des Wortes von dem Eintritt in das Arbeitshaus abzuschrecken, denn man will die Armentaxe à tout prix ermäßigen und muss sich die Notleidenden daher so sehr als möglich vom Halse zu schaffen suchen. Geht man nun auf der einen Seite mit den Arbeitsunfähigen leidlich um, so verfährt man dagegen mit den Arbeitsfähigen, welche das Unglück teurer Zeiten oder schlechterer Handelskonjunkturen in die Arbeitshäuser treibt, desto grausamer. Männer trennt man von ihren Frauen, Mütter von ihren Kindern. Sie werden in separaten Räumen eingeschlossen, aus denen sie sich nicht entfernen dürfen. Die Nahrung, welche den Arbeitsunfähigen freilich auch nur selten ziemlich gut verabreicht wird, erhalten die Arbeitsfähigen stets in schlechter Qualität und in sehr kleinen Portionen. Außerdem verdammt man jene Unglücklichen zu den erbärmlichsten Beschäftigungen. Kurz, man sucht ihnen den Aufenthalt so zur Hölle zu machen, dass sie lieber in ihr altes Elend zurückkehren, was sie bald zugrunde richtet. Aber dadurch ist denn eben der Zweck des neuen Armengesetzes erreicht. Man will ja das Proletariat, was sich durch die Entwicklung der Industrie mit jedem Jahr vergrößert, nicht länger unterstützen. Nein, Man will es vernichten. Man will es aber nicht dadurch vernichten, dass man durch eine Reform der ganzen Gesellschaft das Proletariat überhaupt aufhebt. Nein, man will es vernichten, indem man den Individuen im wahren Sinne des Wortes auf eine versteckte Weise den Hals umdreht. It est. Die Aristokratie des Landes, wie der Fabriken, stiehlt und schindet und bestiehlt und schindet die ärmere Bevölkerung fortwährend mit der größesten Ausdauer, mit der höchsten Gemütsruhe und lässt alles laufen, wie es läuft, und alles gehen, wie es geht, damit die Welt durch den Ruin der armen heranwachsenden Geschlechter vor dem Übel einer Überbevölkerung bewahrt bleibe. Denn so hat ihr ja Malthus geraten. Malthus, dieser Heiland, der Blutegel, der Bourgeois und der Beutelschneider. Reden wir jetzt von der zweiten Konsequenz der malthusianischen Theorien, so haben wir das Werk von Marcus zu erwähnen. Der Titel dieses Buches ist »On the Possibility of Limiting Populousness«, An Essay on Populousness, to which is added the Theory of Painless Extinction by Marcus. Die vierte Auflage, erschienen bei Dugdale, Holy Street, Strand, London 1840, liegt vor mir. Und ich habe nichts nötig, als den Inhalt der einzelnen Kapitel dieses Buches kurz anzuführen, um zu zeigen, wie es mit diesem Teufelswerk beschaffen ist. Im ersten Kapitel erwähnt der Autor, dass Malthus zuerst die Theorie der Überbevölkerung aufgebracht habe und erteilt ihm die Ehre, dass er die Menschheit zuerst zu Laster und Elend verurteilte, da dies ein ihr vom Schöpfer auferlegtes, unabänderliches, unvermeidliches Geschick sei, denn nur durch Laster und Elend könne Gott der schnellen Vermehrung menschlicher Wesen steuern. Im zweiten Kapitel setzt der Autor auseinander, dass in alten Zeiten Sklaverei und Kindesmord dem Übel der Überbevölkerung so sehr vorbeugten, dass man diese damals nicht schwer fühlte und ihr deshalb keine Aufmerksamkeit schenkte. Im dritten Kapitel legt der Autor die Basis seiner Theorie nieder, welche darin besteht, dass alle Kinder, welche über drei in einer verarmten Familie geboren werden, zur Verminderung der Population ermordet werden sollen. Sogar alle dritten Kinder soll man sammeln und über jedes Mal drei aus vieren das Los werfen, damit man sie zerstöre. Im vierten Kapitel schlägt der Autor vor, dass man unter gesetzlichen Sanktionen eine Assoziation bildet, welche den Plan in Ausführung zu bringen habe. Im fünften Kapitel fordert er auf, dass alle armen und arbeitenden Klassen, überhaupt alle die, welche nicht eine gewisse Summe des Eigentums besitzen, ihre Kinder ausliefern sollen, damit man sie erdrossle. In Irland soll jede arme Familie nur ein Kind aufziehen dürfen, damit man die Population dort vermindere. Er schlägt ebenfalls vor, dass Eltern durch ein geringes Einkommen veranlasst werden sollen, sich bei der Vertilgung ihrer Kinder zu beruhigen. Namentlich sollen die unterstützt werden, welche versprechen, ganz kinderlos bleiben zu wollen. Am Schluss seines Werkes erklärt der Autor, dass Eltern nicht das Recht hätten, mehr Kinder aufzuziehen, als die Gesellschaft verlange. Ferner, dass kein Kind ein Recht auf sein Leben habe und nur die Gewalt zu entscheiden brauche, ob es sein Leben fortsetzen dürfe oder nicht. Er nennt des Kindes Anspruch auf Existenz ein imaginäres Recht. Er schlägt vor, die Mütter durch hübsche und lustige Bilder über den Mord ihrer Kinder zu beruhigen. Sie sollen mit dem Gedanken befreundet werden, dass es zum Wohl der Welt sei, dass sie ihre neugeborenen Kleinen opferten. Vor allem sollen sie aber die gemordeten Kinder in hübschen Reihen begraben, die man mit Blumen und schönen Gesträuchern auszuschmücken hat, und diese Gräbereien sollen dann das Paradies der Kinder heißen und der Ort soll ein Erholungsort und eine Promenade der armen Klassen sein. Der Autor setzt hierauf seine Mordmethode auseinander, welche er die Theorie der schmerzlosen Vertilgung nennt, das heißt die Kunst zu morden, ohne Schmerz zu verursachen. Diese Kunst besteht darin, die Luft, welche die Kinder während ihres ersten Schlafes einatmen, nach und nach mit einer hinreichenden Quantität tödlichen Gases zu vermischen und dadurch den Schlummer in einen Todesschlaf zu verwandeln. Man weiß nicht, soll man fluchen oder lachen, wenn man so etwas liest? Wer hat diese Theorie der schmerzlosen Vertilgung erfunden? Wer hat dieses Buch geschrieben? Wer ist dieser Marcus? Niemand kennt ihn. Nur so viel ist gewiss, dass das Werk zuerst bei einem sehr respektablen Buchhändler in London erschien, der bisher ein eifriger Verbreiter moralischer und religiöser Schriften war. Nur so viel ist gewiss, dass dem Buche des Marcus dieselben Ideen zugrunde liegen, die das neue Armengesetz in England hervorgerufen haben.